Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Dr. Jürgen Rodigra. Er ist Rechtsanwalt in Berlin und seit 20 Jahren verfügt er zusätzlich über eine Zulassung im Bundesstaat New York. Heute sprechen wir mit ihm über die Beratung von deutschen Mandanten zum US-Strafrecht. Herr Rodigra, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind. Und wir werden uns heute im Bereich Recht etwas durch die Fragen bewegen, die ich an Sie habe. Und werden heute nicht nur über Deutschland sprechen, sondern auch über die USA. Denn Sie sind zugelassener Rechtsanwalt, wie gesagt, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Bundesstaat New York. Und einer Ihrer Schwerpunkte der Tätigkeit liegt in der Beratung von deutschen Mandanten, die Probleme mit den Strafverfolgungsbehörden in den USA haben. Deswegen gleich die erste Frage, um was für Mandanten handelt es sich denn hier?
Also das sind Mandanten wie du und ich. Das sind Geschäftsreisende oder auch Touristen, die sich zu einem kurzzeitigen Aufenthalt in den USA aufhalten. Die Kontaktaufnahme, sollte es dann da zu einer Festnahme gekommen sein, erfolgt dann meist durch Angehörige, Familienmitglieder, Ehepartner, Kinder, Nachbarn, Freunde. Denn wenn derjenige drüben in den USA verhaftet worden ist, dann ist die Möglichkeit der Kontaktaufnahme nach Deutschland natürlich sehr eingeschränkt. Man hat vielleicht ein oder maximal zwei Telefongespräche frei und dann ruft man natürlich erstmal die Familie an. Das ist klar. Also dann kommen meistens besorgte Angehörige, die dann in der Kanzlei anrufen und sagen, was kann man denn machen? Ich hatte neulich mal einen Fall, da haben die Eltern eines Austauschschülers in den USA bei mir angerufen, eines Minderjährigen, und dem war vorgeworfen worden, dass er einen sexuellen Übergriff getätigt haben soll auf eine Mitschülerin. Dieser Vorwurf erfolgte zu Unrecht, wie sich später herausstellte. Aber gleichwohl war es so, dass da die Sorge der Eltern natürlich groß war. Und nun hatte dieser Veranstalter, der hatte es auch versäumt, die notwendige Infrastruktur bereitzuhalten, dass wenn so ein Minderjähriger mit den Strafverfolgungsbehörden der Polizei irgendwelche Probleme hat, dass dem dann auch schnell ein qualifizierter Rechtsanwalt beiseite gestellt wird. Nun war die Sorge sehr, sehr groß und da war sehr schnelles Handeln gefordert. Die Delikte, die da in Frage stehen, das ist also ein ganz breiter Fächer. Das geht los mit Verkehrsdelikten, Verstoß gegen Visavorschriften, dass zum Beispiel die maximale Aufenthaltsdauer überschritten wurde oder zu Unrecht einer Erwerbstätigkeit nachgegangen worden ist. Das geht aber auch, das können Eigentumsdelikte sein, Drogendelikte, Betrugsdelikte bis hin zu Körperverletzung, Sexualdelikten oder gar Tötungsdelikten.
Okay, ich verstehe. Also alles, was man irgendwie falsch machen kann, so wie natürlich wie in Deutschland auch und eben in den USA, wo man einen Anwalt, wo man Hilfe braucht, können Sie weiterhelfen. Beraten Sie denn als Wirtschaftsanwalt auch Unternehmen zum US-Strafrecht?
Ja, es ist ja so, dass wenn ich als Unternehmen irgendwie ein Projekt in den USA plane, dann gehört zu meiner Strategie ja insbesondere auch, dass ich mich mit dem dortigen Recht auseinandersetze und dass ich das auch kenne. Und ein Teilaspekt ist natürlich auch das Strafrecht. Da gibt es die Delikte, die da eine Rolle spielen, sind Korruption, Geldwäsche, Bilanzfälschung, also Wirtschaftsstraftaten. Und es ist so, dass amerikanische Strafverfolgungsbehörden und Gerichte auch kein Pardon kennen mit ausländischen Unternehmen, die sich auf dem amerikanischen Markt tummeln und da gegen Gesetze verstoßen. Also da wird mit gleicher Härte vorgegangen wie auch gegenüber amerikanischen Unternehmen. Und so manches deutsches Unternehmen oder die Geschäftsführung eines deutschen Unternehmens haben da schon mit Überraschung festgestellt, dass da irgendwie eine US-Polizeibehörde vor der Tür steht und mit Ermittlungstätigkeit anfängt und dass man eben nun hier also Gegenstand einer US-Strafverfolgung bildet. Man kann sich dagegen schützen mit der Errichtung einer sogenannten Compliance-Struktur. Ich würde aber vorschlagen, dass wir das vielleicht ein ganz klein bisschen zurückstellen und dass wir uns erstmal mit, ich sag mal, dem Individualstrafrecht auseinandersetzen. Du und ich, was uns da passieren kann, vielleicht um das Ganze so aufzubauen.
Ja, Sie haben recht. Ich meine, in den USA geht das Gleiche wie in Deutschland. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und das würde mich interessieren, was sind denn eigentlich die Besonderheiten im US-Strafrecht? Denn Sie hatten ja bereits in einer Vorbesprechung erwähnt, dass nicht in den gesamten USA ein einheitliches Strafrecht gilt. Wo sind denn hier die Besonderheiten und Unterschiede?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also, wenn man sich mit einem Strafrechtsfall in den USA auseinandersetzt, muss man sich zunächst mal klar machen, dass es nicht und in seltensten Fällen so ist, dass es gibt so ein US-Bundesstrafrecht, aber in den allermeisten Fällen gilt das Recht der jeweiligen Einzelstaaten. Es gibt ja bekanntlich in den USA 50 verschiedene Einzelstaaten und anders als in Deutschland, wo von Flensburg bis runter nach Garmisch überall das gleiche Strafgesetzbuch und die gleiche Strafprozessordnung gilt, ist es in den USA so, dass jeder Bundesstaat sein eigenes Strafrecht und Strafprozessrecht hat. Nun kann es so sein, dass zwischen zwei Staaten es gewisse Parallelen gibt. Es kann auch sein, dass es gibt so ein Musterstrafgesetzbuch in den USA, wo sich die Einzelstaaten dann bedienen können an Musterformulierungen. Aber das weiß man ja im Vorhinein nicht. Das heißt also, es kann sich dann am Ende herausstellen, auch guck mal, das ist ja so ähnlich wie in Kalifornien, aber das muss ich erstmal recherchieren, denn sonst tue ich dem Mandanten keinen Gefallen. Und wenn es jetzt so zum Beispiel sein sollte, dass der etwas unerfahrener Anwalt, der sagt, ah, ich suche jetzt mal, ob ich vielleicht eine Entscheidung finde, wo wir einen Rechtfertigungsgrund herausnehmen können. Und wenn er dann jetzt bei einem Fall, der in New York spielt, den Fall aber in Kalifornien oder in Florida, einen Fall gefunden hat, der von einem Florida-Gericht oder von einem kalifornischen Gericht entschieden worden ist, dann nützt ihm das nichts. Und dieser Fall hat dann in Miami gespielt oder in Los Angeles, aber nicht in New York. Und das ist dann fatal und deswegen muss man da sich dessen erstmal klar sein und muss erstmal wissen, wo ich denn jetzt eigentlich nachsehen muss, um hier den Fall zu lösen im Sinne des Mandanten.
Sind denn die Unterschiede minimal zwischen diesen unterschiedlichen Strafrechten der unterschiedlichen Staaten oder gibt es auch wirklich gravierende Unterschiede, wo Sie sagen, also das kann man jetzt gar nicht miteinander vergleichen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Das kann man nicht so pauschal beantworten. Ja. Also ich sage mal ein Beispiel, der uns allen bekannt ist, weil wenn wir Zeitung lesen, es gibt in vielen Staaten gibt es noch die Todesstrafe. Und die Todesstrafe wird in vielen Staaten auch noch vollstreckt. In anderen Staaten ist es so, dass sie gesagt haben, nein, das verstößt gegen Menschenrechte, das haben wir nicht. So, also damit ist schon aufgezeigt, die Spanne ist sehr weit. Das können relativ kleine Unterschiede sein, was weiß ich, im Beweisrecht oder auch in den einzelnen Straftatbeständen, dass die in einem Staat enger gefasst sind oder in einem Staat vielleicht gar nicht existent sind zu irgendeinem Delikt und in anderem ja. Man kann es nicht so pauschal sagen. Also man darf nicht daran herangehen und sagen, oh, nun, ich habe da jetzt was in Kalifornien gefunden, das wird schon so ähnlich sein wie in New York. Also das ist Wirtschaft, Wirtshausphilosophie, aber das ist keine professionelle Rechtsberatung. Ne?
Okay, aber daneben gibt es ja auch noch Straftaten, die entweder für die jeweiligen Bundesbehörden oder eben auch für die Bundesgerichte zuständig sind. Ist das korrekt?
Ja, das stimmt. Also es gibt bestimmte Straftaten, die betreffen die gesamte USA. Und dafür sind dann Bundespolizeibehörden und auch Bundesgerichte zuständig. Also die bekannteste Bundespolizeibehörde ist wahrscheinlich das FBI. Das ist eine Bundesbehörde. Mit der hat ja der Ex-Präsident Trump im Moment so seine Probleme. Also das gibt es schon. Und da legt dann auch die Verfassung fest, wann jetzt im Einzelnen die Bundesbehörden zuständig sind und nicht die Landesbehörden. muss man dann aber auch vorher recherchieren, weil das fällt nicht so einfach vom Himmel. Die Straftaten, um die es da geht, sind einerseits Visavorschriften, das betrifft die gesamte USA. Wenn also, wie vorhin schon gesagt, die Maximalaufenthaltsdauer, die über das Visa erlaubt ist, überschritten ist, oder noch schlimmer, wenn irgendwie unerlaubt eine Erwerbstätigkeit nachgegangen worden ist, obwohl man da irgendwie als Tourist nur eingereist ist, oder obwohl man nur ein Studentenvisum hat und dann nun also irgendwie ein Unternehmen aufgemacht hat, das kann sehr, sehr teuer werden und kann dann auch darin enden, dass man nie wieder in die USA einreisen darf. Also die Sanktionen sind da sehr hart. Es sind wirklich Wirtschaftsstraftaten, organisierte Kriminalität, also Korruption, Geldwäsche, Bilanzfälschung, solche Sachen. Und in den letzten Jahren kommt ganz besonders stark eben auch noch die Terrorismusbekämpfung dazu, die hinter diesen Straftaten wie zum Beispiel Geldwäsche ja oft steht. Ja.
Herr Dr. Rodriguez, da habe ich gleich noch eine Frage. Denn ganz oft liest man ja in der Presse, dass Straftäter wegen einer Verschwörung geahndet werden oder verurteilt werden. Was heißt das genau? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, das ist, ich meine, es würde hier jetzt zu weit führen, wenn wir jetzt die einzelnen Straftatbestände, die es in den USA so gibt, durchsprechen. Aber bei der Verschwörung oder Conspiracy, da sollten wir mal eine Ausnahme machen. Das ist nämlich ein sehr interessanter Straftatbestand. Also das amerikanische Recht wurde ja entwickelt aus dem englischen Common Law. Und das ist ein ungeschriebenes Richterrecht, was so im Mittelalter praktiziert wurde. Also im Unterschied zu dem Gesetzesrecht, dass es erst Gesetze gibt und man dann die Gesetze auf einen Sachverhalt anwendet, war das Common Law, da hat man eben sich die Fälle angeguckt und dann haben die Richter dazu Recht gesprochen. Und da wurde dieser Tatbestand der Conspiracy schon entwickelt. Also es ist eigentlich ein Übersetzungsfehler, wenn da in den Medien immer steht Verschwörung. Weil es geht hier nicht um die Verschwörung gegen den Staat oder sowas, sondern Conspiracy meint die Verabredung von mindestens zwei Personen, etwas Unrechtes zu tun. Okay. Und sowas gibt es auch in Deutschland. Es gibt in Deutschland einen Straftatbestand, die Verabredung zu einem Verbrechen. Aber in den USA ist dieser Tatbestand sehr viel weiter gefasst. Es geht nicht nur darum, etwas zu tun, was gegen ein Strafgesetz verstößt, sondern es können auch irgendwelche zivilrechtlichen Vorschriften sein. Das heißt also sehr viel weiter. Und das ist jetzt ein sehr gefährlicher Tatbestand, auch für Leute, die so von außen in die USA kommen, weil die das bei sich so nicht kennen. Also mal so als Beispiel, ich nehme an, irgendeiner, was weiß ich bin Student und man unterhält sich über irgendwas und dann wird dabei besprochen, wir könnten doch eigentlich mal das und das Unrechtes tun. Braucht noch nicht mal ein Strafgesetz zu verletzen. Und dann wird das auch von irgendwie zwei oder drei anderen getan. Ich habe damit gar nichts zu tun. Ich war da gar nicht bei der Tatbegehung dabei, aber bei dieser, als das da so besprochen wurde. Nun kann es sein, dass der Tatverdacht auf mich fällt, na zumindest an dieser Conspiracy teilgenommen zu haben. Und das kann zu einer Strafbarkeit führen. Zumindest kann es aber dazu führen, dass gegen mich ein Strafverfahren eröffnet wird, auch wenn ich vielleicht am Ende freigesprochen werde. Und dann sind wir genau in dieser Situation, die wir am Anfang besprochen haben. Oh, ich bin verhaftet worden und meine Eltern oder meine Freunde in Deutschland sagen, was können wir tun? Also deswegen ist dieser Straftatbestand der Conspiracy, der eigentlich immer mitgeprüft wird, wenn mehrere irgendwie involviert sind, so interessant und auch so gefährlich für Leute, die von außen in die USA einreisen.
Unglaublich spannend, aber sowas gibt es ja bei uns nicht, oder?
Wie gesagt, es gibt sehr viel enger den Straftatbestand Verabredung zu einem Verbrechen. Aber ein Verbrechen ist eine Straftat. Erstmal ist es eine Straftat und zum Zweiten ist es eine Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bedroht ist. Also das sind schon wirklich substanzielle Delikte, während das in den USA sehr viel breiter gefasst ist. Und es muss noch nicht mal eine Tat sein, die gegen Strafgesetze verstößt. Es könnten auch zivilrechtliche Vorschriften sein.
Dann eine weitere Frage. Wir schauen ja viel Fernsehen und es gibt unglaublich viele US-amerikanische Filme, wo Verbrecher verhaftet werden mit viel Blaulicht und viel Tamtam. Okay, aber jetzt mal zur Realität. Ich habe noch keine Verhaftung gesehen, Gott sei Dank. Aber wie läuft denn so etwas ab, wenn jemand in der USA, ein Beschuldigter, auf frischer Tat ertappt wird und festgenommen wird? Ist das wirklich so medienwirksam, so laut, so groß, wie wir das immer im Fernsehen sehen?
Na, also in den seltensten Fällen wird das Fernsehen dabei sein, wenn ich dann verhaftet werde. Aber es ist schon ein bisschen anders als bei uns in Deutschland. Also zunächst einmal, um an das, was wir vorhin schon besprochen haben, zurückzukommen. Wenn der Einzelbürger verhaftet wird, dann hat er meist mit Polizeibehörden zu tun des jeweiligen Staates. Also wenn das Ganze in New York passiert, dann ist das irgendwie New York State Police oder so. Und es wird wahrscheinlich auch so sein, wenn die Staatsanwaltschaft dann tätig wird und die Gerichte, das sind dann Gerichte des Staates New York. Meine Erfahrung ist aus einer langjährigen Tätigkeit, dass eine Verhaftung in den USA durchaus häufiger passiert als bei uns in Deutschland und auch wegen geringfügiger Anlässe. Ja, also schon so mancher Tourist aus Berlin, München oder Hamburg, der hat festgestellt, oh, jetzt bin ich verhaftet. Ja, also so, ne, also das kann bei Verkehrsdelikten kann das ganz schnell, auch wenn man sich da falsch verhält, in einer Verhaftung enden. Ja, und wie läuft so eine Verhaftung ab? Da wird man nicht freundlich aus dem Wagen gebeten, kommen Sie doch bitte und steigen Sie jetzt mal bitte in den Polizeiwagen ein. Sondern das erfolgt dann auch schon, dass dann Handschellen angelegt werden, dass man abgetastet wird nach Waffen und dass auch die Dienstwaffe in Anschlag gebracht wird. Also das ist durchaus rabiat und das sind schon sehr robuste Methoden, die da angewandt werden. Und es ist auch so, dass die Polizei die Möglichkeit hat, auch befriedete Besitztümer im Zusammenhang mit der Festnahme zu durchsuchen. Also bleiben wir bei dem Verkehrsdelikt. Natürlich kann die Polizei dann auch das Auto durchsuchen, ins Handschuhfach greifen, in den Kofferraum und so weiter. Und andererseits ist es aber so, dass der Polizei durch die Verfassung auch enge Grenzen gesetzt sind. Und genau das muss man wissen, wo diese Grenzen verlaufen. Und deswegen ist es so ratsam, wenn so etwas geschieht, auch wirklich frühzeitig sich einen Anwalt zu nehmen, der sich einerseits mit den allgemeinen Anforderungen im US-Strafrecht auskennt, aber dann eben auch mit denen in diesem speziellen Einzelstaat, weil, wie gesagt, die dann unterschiedlich sein können als in anderen Staaten. Also das scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein, denn wenn da Fehler passieren, wenn zum Beispiel in dem da Beweisstücke gefunden werden in Bereichen, wo die Polizei nicht hin durfte, ohne richterlichen Beschluss, dann besteht da so ein Beweisverwertungsverbot im späteren Rechtsstreit. Das muss man also auch alles wissen. Ne? Also das sind so Dinge, so Kleinigkeiten, das kann man jetzt hier in unserem kleinen Interview gar nicht alles besprechen, aber da muss man sich also wirklich auskennen und da muss man eben auch ganz genau.
Dann bleiben wir doch noch ein klein wenig bei der Verhaftung und lassen Sie uns dort ruhig noch etwas tiefer einsteigen, denn soweit ich weiß, hat ja natürlich auch der Beschuldigte einige Rechte während der Festnahme, nach der Festnahme. Wie genau läuft das ab? Wo sind hier die Unterschiede auch zum deutschen Recht, wie wir es kennen?
Ja, also nach der Festnahme kommt es irgendwann zu einem Verhör. Dann wird der Beschuldigte also zu der Tat vernommen. Und dieses Verhör muss damit starten, dass der Beschuldigte über seine Rechte aufgeklärt wird. So die Insider des US-Strafrechts, die sprechen in diesem Zusammenhang von den sogenannten Miranda Rights. Das hat Folgendes auf sich. Es gab im Jahre 1966 eine Entscheidung des Supreme Court, das ist also das Verfassungsgericht in den USA, und da hat eben ein Herr Miranda gegen den US-Bundesstaat Arizona geklagt, und in diesem Prozess ging es eben darum, dass die Beschuldigtenrechte möglicherweise verletzt worden sind. Und da hat der Supreme Court aus der US-Verfassung abgeleitet, welche Grundrechte, also welche, was das Minimum ist an Rechten, die gewahrt werden müssen von Beschuldigten in einem Strafverfahren. Und das ist insbesondere, dass der Beschuldigte das Recht hat zu schweigen. Also wenn er sagt, ich möchte hierzu keine Aussage treffen, dann ist das zu respektieren und dann darf nicht auf ihn also eingewirkt werden, dass er sich dann doch äußert. Das Zweite ist, er muss darüber aufgeklärt werden, alles, was er sagt, kann in einem späteren Strafprozess und wird in einem späteren Strafprozess gegen ihn verwandt werden. Ganz wichtig. Das Dritte ist, du hast ein Recht auf einen Anwalt. Und das Vierte, wenn du dir keinen Anwalt leisten kannst, dann wird dir ein Anwalt gestellt, der sogenannte Pflichtverteidiger. Diese vier Grundprinzipien, die sind zu beachten und wenn dagegen verstoßen wird, das hatten wir eben schon, dann kann das sich im Strafprozess aus der Sicht der Staatsanwaltschaft sehr ungünstig auswirken. Dann kann ein Freispruch möglicherweise deswegen erfolgen. So. Wenn der Beschuldigte eine dieser Rechte geltend macht, also insbesondere, ich möchte gerne meinen Anwalt haben, dann muss die Vernehmung sofort stoppen. Dann darf auch nicht mehr so allgemeines, belangloses, so um vielleicht doch noch ein paar Informationen zu bekommen, sondern es muss sofort gestoppt werden, bis dann diesem Wunsch entsprochen worden ist. Also meinetwegen, bis der Anwalt dann anwesend ist und dann geht es weiter und dann hat der Anwalt natürlich auch das Ganze unter Kontrolle und kann dann auch eingreifen, wenn die Polizei mit ihren Vernehmungsmethoden zu weit gehen würde. Aber es ist eben so, viele Fehler passieren halt schon in diesem frühen Stadium und da gilt wieder, muss man wissen, was da alles falsch läuft. Ja, der deutsche Tourist wird das nicht wissen. Ne? Also und so, deswegen, er muss sich mit einem Anwalt bewaffnen. Er mag so selbstbewusst sein, wie er ist, aber das ist einfach, da geht es einfach um zu viel.
Absolut.
Also das sind so die Rechte, die der Beschuldigte hat in der Vernehmung.
Prima, dann bleiben wir doch mal bei dem Ablauf und als nächstes käme ja dann die Gerichtsverhandlung. Wie läuft so eine Gerichtsverhandlung in den USA gegen einen Straftäter ab und gibt es auch hier Unterschiede zum deutschen Recht, wo wir jetzt sagen würden, oh okay, das ist mir nicht so geläufig, das hätte ich jetzt ganz anders eingeschätzt.
Ja, also in den USA, das kennen wir so ein bisschen aus dem Fernsehen, ist es die Regel, also bei Straftaten, die mit einer Freiheitsstrafe bedroht sind, von mehr als 6 Monaten, also bei größeren Straftaten, dass der Gerichtsprozess in aller Regel dass die Frage, ob der Straftäter zu verurteilen ist oder nicht, in aller Regel durch eine Jury getroffen wird und nicht durch den Berufsrichter. Die Jury, das sind Personen von der Straße, die aus irgendwelchen Registern, Telefonbüchern, Wählerverzeichnissen, das ist von Staat zu Staat unterschiedlich ausgewählt werden. Meistens sind es heutzutage 6 Juroren und die entscheiden allein über schuldig oder nicht schuldig. Der Richter ist daran überhaupt nicht beteiligt. Die Aufgabe des Richters ist es, das Verfahren zu ordnen und die Juroren, bevor sie dann in ihr Beratungszimmer gehen, zu instruieren, welche Strafvorschriften hier verletzt sein könnten und auch welche Straferwartung damit verbunden ist. Aber die Frage, hat der Täter das jetzt gemacht oder hat er das nicht gemacht, die treffen allein die Juroren. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Gang des Prozesses. Also der Verteidiger, der muss seine Verteidigung natürlich anders anlegen, wenn er 6 Zivilisten. Der eine ist Busschaffner, der andere ist Bademeister, der dritte ist ein Verkäufer oder und dann ist es eine Sekretärin und so. Also da muss er natürlich seine Argumentation ganz anders aufbauen, muss vielleicht auch an Emotionen mehr appellieren, als wenn ich einen Berufsrichter überzeugen will. Also auch das wirft dann schon ein entsprechendes Licht auf den gesamten Gang des Strafverfahrens. Und der Richter, wie gesagt, hat mit dieser Frage nichts zu tun. Der ist erst dann wieder im Spiel, wenn es dann um die Strafzumessung geht. Das ist wieder Aufgabe des Richters. Also wenn die Jury kommt also und sagt schuldig, dann würde der Richter sagen, ja, okay, also und da ist jetzt drei Jahre Freiheitsentzug die angemessene Strafe oder so. Das macht der Richter. Das liegt nicht in der Aufgabe der Juroren. Ja, das ist also vielleicht der maßgebliche Unterschied. Die Einzelheiten sonst des Strafprozesses, das würde jetzt wieder zu weit führen, aber das ist natürlich ein ganz großer Unterschied zu Deutschland.
Ein riesengroßer Unterschied. Ja. Und Sie sagen es gerade, als Anwalt muss ich das natürlich wissen, muss mich auskennen. Ja. Denn wenn ich dann in meinem Fachjargon bleibe oder versuche, irgendwas an Fakten darzustellen, erreiche ich vielleicht die Jury nicht. Also guter Punkt. Wir stellen fest, es sind wirklich sehr, sehr große Unterschiede. Ich muss mich auskennen. Es läuft in den USA komplett anders ab als in Deutschland. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass etwas passiert ist. Ja? So, was kann denn jetzt eine Person ganz konkret tun, wenn sie selbst, wenn Angehörige, wenn Freunde oder wenn Familie betroffen sind, verhaftet worden sind und natürlich dann Probleme mit der dortigen Polizei haben? Denn das ist ja doch schon, wie wir gerade gesagt haben, ja, sehr, sehr unterschiedlich. Ich muss mich auskennen, ich muss die richtigen Wege gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere oder die ein oder andere vielleicht auch ein bisschen in Panik verfällt in diesem Moment. Und sie sagen, ich habe nur einen Telefonanruf. Ruf frei, vielleicht zwei, da muss ich schon genau wissen, wen rufe ich an, was mache ich denn jetzt? Ja.
Also versetzen wir uns vielleicht mal in die Rolle des Angehörigen hier. Die Antwort mag banal klingen, sie ist aber ernst gemeint. Ruhe bewahren. Ruhe bewahren, einen kühlen Kopf bewahren. Jeglicher überhasteter Aktionismus ist eher schädlich. Also auch, ich kann das alles selbst und ich rufe da jetzt an und mein Sohn muss wieder freikommen und so weiter. Das wird alles nichts bringen. Wir haben nicht nur die sprachlichen Unterschiede, es ist ein ganz anderes Rechtssystem und es ist auch eine ganz andere Rechtskultur, die da drüben besteht. Also das bringt alles nichts. Es muss erstmal Klarheit über die aktuelle Lage passieren. Es muss eine Bestandsaufnahme erfolgen. Was ist eigentlich passiert? Wo stehen wir? Also es ist immer ein Unterschied, ob der vielleicht vor zwei Wochen schon verhaftet worden ist oder ob er jetzt gerade heute Morgen verhaftet worden ist. Und natürlich auch, was droht dem Beschuldigten? Was kann denn hier im schlimmsten Fall passieren? So, und die Antwort auf diese Fragen, die muss schnell erfolgen. Da können wir auch nicht lange rum in die Bücherei gehen und so weiter. Da muss man schon jemanden haben, der sich auch damit auskennt. So, und da ist es so, dass die Erfahrung lehrt, dass es ganz gut ist, wenn man sich an einen Rechtsanwalt in Deutschland wendet, mit dem man dieselbe Sprache spricht und der auch einzuschätzen weiß, wie ich, was mein Vorverständnis ist. So, und der mag dann entscheiden, und das ist wirklich nur so eine kleine Sache, das kann man hier von Deutschland auch regeln, das ist durchaus möglich. Oder aber, nein, das geht nur unter Einbindung einer Anwaltskanzlei. Und zwar einer Anwaltskanzlei, auf die sich auskennt und die schnell arbeitet und so weiter, die vor Ort ist. Wie gesagt, es gibt 50 verschiedene Staaten. Bringt nichts, wenn der in New York verhaftet worden ist und ich nehme da einen aus Ohio oder aus Alaska, sondern das sollte dann auch schon einer in New York sein. Und das kann dieser Anwalt, wenn er sich denn damit schon häufiger beschäftigt hat, natürlich viel besser einschätzen als der Angehörige. Und dann würde man vielleicht so, der würde dann so eine Art Scharnier- oder Mittlerfunktion machen. Er würde einerseits dem Kollegen in den USA die Informationen beschaffen, die er dringend braucht, um den Beschuldigten zu verteidigen. Und er würde andererseits auch den Angehörigen hier die Informationen so bringen, die einfach nicht in Panik versetzen, sondern wo dann gesagt wird, also bitte, das ist auch ein rechtsstaatliches Verfahren so und so, aber wir müssen das und das beachten und so weiter. Also dieser Informationsfluss, der, das zeigt die Erfahrung, wird oft am besten hergestellt, wenn das Ganze so ein bisschen über mehrere Leute geht. Und wenn es tatsächlich zu einem Strafprozess kommt, auch da ist es sinnvoll, dass man dann auch ein Team hat. Ein Team von Anwaltskollegen, wo dann möglicherweise auch eine Aufgabenverteilung ist, die sinnvoll ist. Und der deutsche Anwalt wird da einen sehr wichtigen Teil auch einnehmen, weil er ja auch über den gesamten persönlichen Hintergrund des Beschuldigten dann auch Informationen liefern kann. Also das wäre so meine Empfehlung, dass man sich durchaus nicht einfach jetzt sagt, da müssen wir jetzt hier halt irgendeine Kanzlei von der Wall Street oder so, sondern lieber besonnen vorgehen und sich auch hier in Deutschland dann schon geeigneten Rechtsbeistand holen, der das Ganze dann auch so ein bisschen filtern kann, denn das ist wichtig. Informationen gibt es ganz viel, aber wir müssen die relevanten Informationen haben. Das ist das Wichtige.
Das heißt, Sie würden Ihren Mandanten auch empfehlen, wenn etwas passiert, sich umgehend so schnell wie möglich, so zeitig wie möglich mit Ihnen in Verbindung zu setzen, damit Sie alles regeln können, damit Sie die Vorarbeit leisten können und sich erstmal einen Überblick verschaffen, oder?
Ja, also ein qualifizierter Anwalt, der sich damit auskennt. Ja. Selbstverständlich sind Mandanten willkommen, aber meine Empfehlung ist wirklich, wenn da jetzt jemand irgendwo in München sitzt oder so, vielleicht ist dann auch vor Ort jemand, den man da beauftragen kann. Aber wichtig ist, Ruhe bewahren und dann ganz gezielt auf Personen zugehen, die man dann auch einschätzen kann. Und ich kann besser, wenn ich da in München wohne und einen Münchner Anwalt nehme, mit dem kann ich mich dann treffen, das kann ich besprechen. Mit dem Rechtsanwalt in New York, das ist ja dann doch aufgrund der Entfernung. Also man sollte sich in Deutschland jemanden suchen, der sich mit der Rechtsmaterie da drüben auskennt. Das scheint mir sehr wichtig zu sein.
Dann lassen Sie uns abschließend noch auf ein anderes Thema kommen. Denn Sie beraten ja vor allem auch viele deutsche Unternehmen, die in den USA Geschäfte machen. Und dort kann es natürlich auch zu einer Strafverfolgung kommen, wenn man Fehler macht, absichtlich oder vielleicht sogar unabsichtlich. Und auch hier gibt es natürlich Besonderheiten im US-Strafrecht. Können Sie uns darüber einmal aufklären?
Ja, zunächst einmal ein Unterschied zwischen Deutschland und den USA. Es gibt in den USA die Möglichkeit, dass auch das Unternehmen selbst Angeklagter in einem Strafprozess ist. Dieses Unternehmensstrafrecht gibt es in Deutschland nicht. In Deutschland können Unternehmen nicht angeklagt in einem Strafverfahren sein, nur deren Entscheidungsträger. Es ist zwar in Deutschland schon seit einigen Jahren diskutiert, ob nicht so im Wirtschaftsstrafrecht auch Unternehmen Beschuldigte in einem Strafverfahren sein können. Das hat sich aber bisher nicht durchgesetzt. Ganz anders in den USA. In den USA ist es seit Jahrzehnten gang und gäbe, dass Unternehmen auch Angeklagte in einem Strafverfahren sein können. Und das kann auch für Gesellschafter wichtig sein. Also nehmen wir mal an, die deutsche Muttergesellschaft, die ist ja Gesellschafterin ihrer Tochtergesellschaft in den USA. Und nehmen wir mal an, die Tochtergesellschaft in den USA ist nun angeklagt in einem Strafverfahren und wird zu einer sehr hohen Geldstrafe verurteilt. Dann hat das ja zur Folge, dass die Muttergesellschaft als die Gesellschafterin unmittelbar Vermögenseinbußen hat. Also das ist durchaus, kann das dann auch nach Deutschland durchaus übergreifen und von Relevanz sein. Und dann ist noch zu bedenken, dass die US-Strafverfolgungsbehörden, die ja eigentlich nur für die Verletzung von US-Gesetzen zuständig sind, ihre Zuständigkeit in der Vergangenheit sehr weit interpretiert haben. Das heißt, wenn nur ein ganz kleiner Anhaltspunkt oder eine ganz kleine Berührung von US-Interessen gegeben ist, dann sehen die US-Strafverfolgungsbehörden ihre Zuständigkeit schon als gegeben an. Also zum Beispiel, wenn zur Begehung einer Straftat irgendwo im Ausland, nicht in den USA, ein ausländisches Unternehmen ein Bankkonto in den USA errichtet und da irgendein Geldfluss läuft über dieses Bankkonto in den USA, dann würden die US-Strafverfolgungsbehörden schon sagen, jo, das betrifft auch die USA und damit sind wir zuständig. Also nur mal so als kleines Beispiel, solche Fälle hat es gegeben. Das heißt also, man kann sehr leicht mit den US-Strafverfolgungsbehörden in Kontakt und auch zum Gegenstand von deren Ermittlungsverfahren werden. Ein ganz scharfes Schwert unter den US-Bundesgesetzen ist der Foreign Corrupt Practices Act, der FCPA. Da ist zum Beispiel unter Strafe gestellt, wenn ich einen Amtsträger, auch einen ausländischen Amtsträger, besteche, um irgendwelche Aufträge zu bekommen. Das sind also Dinge, die von dieser FCPA sehr intensiv verfolgt wurden und immer noch werden und mit enormen Strafen verbunden sind, wenn denn diese Ermittlungstätigkeit zu einem Ergebnis geführt hat. Es gibt auch andere Gesetze, die Verfehlungen stark unter Strafe stellen. Also das sind Dinge, die muss man wissen, wenn man als deutsches Unternehmen in den USA tätig ist oder Berührungspunkte hat mit den USA, dass diese Art der Strafverfolgung droht.
Gut, habe ich verstanden. Dann wäre meine letzte Frage, die vielleicht auch ganz spannend ist noch. Kann sich denn ein deutsches Unternehmen auf eine etwaige Strafverfolgung vorbereiten, beziehungsweise kann sowas vermieden werden?
Ja, also ein Unternehmen ist ja Beschuldigter in einem Strafverfahren, weil seine Mitarbeiter im Rahmen ihres Beschäftigungsverhältnisses eine Straftat begangen haben zugunsten des Unternehmens, wovon das Unternehmen profitiert. Und deswegen ist dieses Unternehmen jetzt angeklagt. Jetzt müsste das Unternehmen Vorkehrungen treffen, damit so etwas nicht passiert. Und sowas nennt man Compliance. Das heißt, das Unternehmen muss unternehmensintern eine Compliance-Struktur errichtet haben, und zwar zum Zeitpunkt, bevor diese Straftat begangen ist. Nicht jetzt im Nachhinein, ne? Also jetzt machen wir alles besser, sondern es muss damals, als diese Straftat begangen worden ist, muss diese Compliance-Struktur bestanden haben. Und zwar ist das nicht irgendwie so eine Alibi-Funktion, sondern es muss eine Compliance-Struktur errichtet gewesen sein, die diesen strengen US-Gesetzen entspricht. Was muss da passieren? Es muss irgendwie eine Struktur geschaffen werden, dass eine möglichst engmaschige Kontrolle der Mitarbeiter besteht, dass hier solche Straftaten nicht begangen werden. Es muss ein Compliance Officer, also es muss eine Abteilung geschaffen werden im Unternehmen, die die Mitarbeiter und die tägliche Arbeit, die Bilanz, also die Buchhaltung, die Bilanzerstellung und die Arbeitsergebnisse kontrolliert, freien Zugang zu allem hat, ungehindert ist. Das muss nachweislich bestehen. Und dieser Compliance-Beauftragte darf auch natürlich auch nicht weisungsuntergeben sein gegenüber dem Vorstand. Das ist klar. Damit würde man das ja alles kaputt machen. Dann muss es eine Stelle geben, wo sich Mitarbeiter, die sogenannten Whistleblower, die jetzt irgendwie etwas festgestellt haben, die also nicht zu dieser Compliance-Abteilung gehören, aber die haben irgendwas festgestellt. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja ganz schlimm. Dass die also sozusagen die Möglichkeit haben, intern, dass diesem Compliance-Beauftragten mitteilen Und es muss weitergehen. Dieser Whistleblower, der muss in seiner Anonymität geschützt sein. Der darf nicht irgendwie so, dass das irgendwie, ach guck mal hier, der hat uns verpfiffen oder so. Und er muss auch geschützt sein vor irgendwelchen, ich sage jetzt mal, Vergeltungsmaßnahmen anderer Mitarbeiter oder des Unternehmens selbst. Also nicht nur Kündigung, sondern das kann auch weit darüber hinausgehen. Er muss also vor solchen Vergeltungsmaßnahmen geschützt sein. Und das muss alles nachweislich, wenn es also in diesem Strafverfahren gegen das Unternehmen geht, dann muss das Unternehmen nachweisen, also das konnten wir nicht verhindern. Wir haben alles Mögliche entsprechend den gesamten US-Bundesgesetzen gemacht, was vorgeschrieben war. Und das konnten wir einfach, das war für uns nicht erkennbar. Wenn dieser Nachweis gelingt, dann würde das möglicherweise sogar zur Straffreiheit oder nur zu einer sehr geringen Bestrafung führen. Also es würde in diesem Interview jetzt zu weit führen, dass wir jetzt diese ganzen Anforderungen diskutieren, die da die Strafgesetze vorsehen. Aber vielleicht so als abschließender Hinweis, ein Unternehmen, das in den USA tätig ist, sei es, dass da wirklich Projekte in den USA angegangen werden, größeren Ausmaßes, aber auch Unternehmen, die vielleicht nur, wo die USA einfach nur eins von vielen Unternehmen sind, die aber auch mit einbezogen sind in den Vertrieb oder in die Produktentwicklung, die sind sehr gut beraten, wenn sie sich frühzeitig mit diesen Anforderungen, die das US-Recht an Compliance-Strukturen aufstellen, wenn sie sich damit auseinandersetzen und wenn sie das auch in ihre Unternehmensplanung und in ihre Unternehmensstrukturierung mit einbauen.
Herr Dr. Rudegraf, vielen Dank, dass Sie heute hier waren, dass Sie uns so viele interessante Einblicke gegeben haben in das US-Strafrecht. Ich fand es unglaublich spannend und freue mich sehr, wenn Sie uns wieder besuchen. Dankeschön.
Das hat mir große Freude gemacht. Vielen Dank.
Danke.